Triggerwarnung. Heute geht es um Gewalt und Tod. Bitte entscheide, ob du das hören möchtest.
Wenn ich in der Verkehrskontrolle nachts um 2 an ein dunkles Fahrzeug rantrete und auf einmal dort eine Schusswaffe gezogen wird, dann wusste ich das vorher nicht, dass in diesem Fahrzeug jetzt sowas passiert. Und das ist bei uns ein Risiko, was wir ausschließen können. Also wir begeben uns natürlich immer bewusst in solche Gefahrensituationen, aber wir wissen für gewöhnlich, was uns passieren kann und können uns dementsprechend darauf vorbereiten.
Zugriff! Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast Polizeifunk. Es ist wieder Dienstag und wir haben heute eine Folge, auf die wir lange gewartet haben, die sich auch von Hörerinnen und Hörern ganz oft gewünscht wurde.
Ja, es ist so ein bisschen wie beim Weihnachtsmann. Wenn man lange genug drauf wartet, dann wird's auch was. Das ist so praktisch unser Xmas-Special heute.
Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, denn wir haben heute Tom vom SEK im Studio. Hallo Tom.
Hi.
Hi. Ja, SEK ist ja immer ein bisschen streng geheim, Tom, und wir versuchen dir heute ein paar Infos zu entlocken.
Könnt ihr versuchen.
Tom, bevor es richtig losgeht, hören wir nochmal ganz kurz unseren Faktencheck rein.
Das Spezialeinsatzkommando der sächsischen Polizei, kurz SEK, kommt unter anderem dann zum Einsatz, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Also etwa bei Geiselnahmen, Entführungen, Amoklagen sowie Bedrohungslagen, bei denen Waffen verwendet werden. Sie agieren in ganz Sachsen, werden aber teilweise auch deutschlandweit angefordert. Zu erkennen ist die hochspezialisierte Einheit an ihren olivgrünen Anzügen, den vermummten Gesichtern, den Helmen und den kugelsicheren Westen. Zur Ausrüstung gehören aber auch Drohnen, Spezialkameras, besonders geschützte Fahrzeuge oder Ortungstechnik. SEK-Beamte durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren und werden in besonderen Lehrgängen und in Praxistrainings auf ihren zukünftigen Einsatz vorbereitet. Einer, der all das schon hinter sich hat, ist der 36-jährige Polizeioberkommissar Tom. Er ist Gruppenführer beim SEK Sachsen und plant unter anderem Einsätze, Dienste und Fortbildungen für seine Dienstgruppe.
Tom, wir haben jetzt zum ersten Mal einen vermummten Gast im Podcast. Kannst du uns ganz kurz sagen, warum du dein Gesicht nicht zeigen kannst?
Ja, das liegt in der Natur der Sache, dass wir doch relativ öffentlichkeitsscheu sind als SEK-Beamte. Wir würden gerne unsere Identität, soweit es möglich ist, verschleiern, verbergen, weil wir natürlich in gewissen Metiers unterwegs sind, zu tun haben mit Leuten, denen man so im Privaten eigentlich nicht gegenübertreten möchte. Und um dahingehend geschützt zu sein vor Vergeltungsaktionen oder Ähnlichem, ist es einfach für uns zielführend, dass wir unerkannt operieren und dort ja nicht mit unseren Gesichtern oder unseren Klarnamen in Erscheinung treten.
Ja, das heißt, Tom ist heute auch ein Spitzname von dir.
Genau, richtig.
Wir haben es jetzt gerade auch schon im Faktencheck gehört, was so zu euren Aufgaben gehört. Das war natürlich jetzt stark runtergebrochen. Was gehört denn sonst noch zu euren Aufgaben?
Ja, also prinzipiell kann man das dahingehend runterbrechen, überall, wo es extrem gefährlich ist, also ein hohes Gefährdungspotenzial für die beteiligten Polizeikräfte ist, kommen wir vor Ort und haben einfach andere Mittel, Fähigkeiten und Ausrüstung, um der Situation Herr zu werden, mit einem minimalen Risiko trotzdem den Einsatz erfolgreich zu Ende zu bringen. Das kann damit beginnen, dass wir zum Beispiel einen Staatsbesuch absichern und unterschwelliges Risiko eines Anschlages besteht. Da sind wir dann einfach schnell vor Ort, können agieren. Das machen wir verdeckt oder auch offensiv. Also offensiv bedeutet, dass wir uns zum Beispiel auf erhöhten Gebäuden befinden, dort Präzisionsschützen auslegen haben, die dann im Falle, dass was passiert, dort sofort handeln könnten, als auch die verdeckten Kräfte, die dann relativ zeitnah am Ort des Geschehens sind. Wir möchten natürlich nicht jetzt in der Öffentlichkeit auf der Plane stehen und sofort für jeden ersichtlich sein, weil das beunruhigt die Leute zu Recht. Ja. Und dann haben wir auch viel Gafferpotenzial, das möchten wir nicht, deswegen bleiben wir da auch verdeckt. Das geht weiter, dass wir zum Beispiel suizidgefährdete Personen, die sich auf sehr hohen Gebäuden befinden, dass wir die dort runterbringen. Wir haben verschiedene Techniken und Mittel. Die Höhenintervention ist zum Beispiel so ein Part von uns, den nur wir so in dem Stile ableisten können. Und dort sichern wir uns dann mit Seilgerätschaften und können relativ nah an diese suizidgefährdeten Personen rantreten und minimieren das Risiko, dass wir abstürzen, beziehungsweise falls es zum Sturz kommt, sind wir einfach durch diese Seilgerätschaften gesichert. Und das geht natürlich weiter bis zu den Extremfällen wie Anschlagsszenarien, Amokläufen oder Geiselnahmen. Da sind wir dann einfach ein Teil der Maschinerie der Polizei, was dort aufläuft, die dann zielgerichtet sich um die Bekämpfung der Täter beziehungsweise um das ganze Gefahrenpotenzial kümmern. Das ist dann so unsere Hauptaufgabe.
Ich sag mal, wenn man es so aus dem Fernsehen kennt, Tür aufbrechen und irgendwie Wohnungen durchsuchen, fällt das auch in euer Aufgabenbereich?
Genau, das ist dann unser ich würde es jetzt einfach mal salopp sagen, unser täglich Brot tatsächlich. Also das ist das, was wir relativ häufig auch machen. Wir werden von verschiedenen polizeilichen Dienststellen angefordert, die dann sagen, Achtung, wir haben hier einen Täter gehabt, der hat zum Beispiel mit einer Schusswaffe eine Raubstraftat begangen. Mhm. Und da ist natürlich das Risiko da, dass er diese Waffe nochmal zum Einsatz bringen könnte, wenn jetzt normale Polizeikräfte dort die Durchsuchung durchführen. Und wir können dann einfach zielgerichtet uns mit diesem Fall vertraut machen, wissen, worauf wir uns einlassen und haben dann auch die möglichen nötigen Schutzmittel, die wir dann mitführen und dann diese Durchsuchung durchzuführen. Also wir suchen entweder den Täter, die Täterin oder Waffen und gefährliche Gegenstände, die zur Tatausführung genutzt wurden. Also manchmal findet man tatsächlich auch nur die Gegenstände und die Personen sind weiterhin nicht aufzufinden, aber das lässt sich halt leider nicht vermeiden.
Du hast gerade schon Schusswaffen angesprochen, spielt bei das Thema jetzt wahrscheinlich in Sachsen nicht so viel, aber bei euch im allgemeinen Arbeitsalltag das Thema Terror auch eine Rolle?
Ja, tatsächlich. Also das ging durch die islamistischen Gefährderszenarien dann relativ schnell auch bei uns einher, dass dort die Trainings da auch drauf ausgerichtet wurden, um da schnellstmöglich Interventionsmaßnahmen zu treffen, weil das ist natürlich aktuell ein sehr hohes Gefährdungsrisiko für die Bevölkerung als auch für polizeiliche Kräfte, weil diese Tätergruppierung, die agiert mit solcher Vehemenz, das kann man schwer mit anderen Szenarien vergleichen und deswegen ist es für uns auch unabdingbar, dass wir uns mit der Terrorbekämpfung auseinandersetzen.
Wie bereitet man sich denn darauf vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist relativ schwierig, weil man kann natürlich in den Trainings nur zum Teil das abdecken, was dann in der Realität wirklich auf einen zukommt oder was die Situation hergibt. Wir versuchen da trotzdem alles Mögliche zu tun, damit wir Situationen, Bilder für uns schaffen, die schon sehr drastisch sind, aber die halt auch genauso passieren können, dass wir damit uns auseinandersetzen müssen, dass durchaus mal der Täter auf uns zugestürmt kommen kann mit einer Sprengstoffweste und das Leben von mir und meinen Kollegen dann unmittelbar in Gefahr ist und wir sofort eben zur Schusswaffe greifen müssen. Also das sind so zum Beispiel solche Parts, die wir dann üben, damit wir uns darauf vorbereiten können.
Ich kenne das aus dem Schießtraining jetzt aus meinem polizeilichen Alltag. Du kennst das bestimmt auch, diese Videowände, wo du diese Täter hast, wo du vorher nicht weißt, zieht der jetzt einen Blumenstrauß oder eine Waffe. Und das ist schon immer Stress für mein Übungslevel jetzt, was einem normalen Polizisten entspricht, würde ich sagen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das für euch nochmal ein anderes Level ist.
Ja, definitiv. Also auch diese Keller-Videos, die bilden nur einen ganz, ganz kleinen Teilbereich ab. Also es ist doch manchmal relativ absurd, wenn da aus der hintersten, dunkelsten Ecke jemand kommt und dann was ganz Dunkles zückt und man gar nicht erkennen kann, was es ist. Das wird so in der Realität eigentlich nicht passieren. Dort werden die Terroristen schon sehr zielgerichtet auf uns zukommen. Und so üben wir das dann auch, dass wir versuchen, diesen Druck, diesen Stress, den wir in diesen Situationen erleben, dann so weitestgehend runterregulieren, damit wir immer noch klar handeln können und so einen Szenario im Schießkeller, das kann es halt nur bedingt ableisten. Also da kann man wirklich nur mit Force on Force, bedeutet das für uns, also Gewalt gegen Gewalt sozusagen, dass dort auch aktiv mit Übungsmunition aufeinander geschossen wird, damit wir dann auch uns gezwungen fühlen, wir müssen in die Deckung gehen, weil es kommt wirklich von vorne was an und wir müssen halt uns auch so agieren, dass wir nicht getroffen werden, beziehungsweise wenn das passiert, dass wir dort auch sofort handeln können und erste Hilfemaßnahmen an uns oder unseren Kollegen dann leisten.
Krass, auf jeden
Fall. Das heißt, du gehst dann ab und zu auch mal mit blauen Flecken nach Hause nach so einem Übungstag.
Ja, das
bleibt aber im besten Fall ja nicht, ne? Im besten Fall nicht.
Hast es geschafft, dich zu ducken und nichts abzukriegen.
Aber ich finde es, wir hatten das ja angesprochen, das Thema Terror spielt zum Glück in Sachsen noch nicht so eine große Rolle, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Du wirst das wahrscheinlich anders kennen, aber ich finde es auch krass, was gesellschaftlich für eine Erwartung an die Polizei entsteht und gerade dann an euch, an solche neuen Phänomene natürlich noch nie gehabt und dann muss es aber beim ersten Mal auch funktionieren, ne?
Ja, also es gab tatsächlich auch schon diverse Fälle in Sachsen, die passiert sind, zum Glück glimpflich ausgegangen sind, weil gewisse Sachen nicht so passiert sind, wie sie hätten passieren sollen, zumindest seitens des Täters. Aber ist natürlich, wie du schon sagst, sehr schwierig, sich auf sowas vorzubereiten.
Ja. Wie sieht denn generell, jetzt haben wir sehr viel über den Bereich Terrorabwehr auch gesprochen und eure Übungen. Wie sieht denn der Alltag generell bei euch aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft klingelt bei euch das Telefon? Ihr werdet angefordert und dann...
Ja. Also erstaunlicherweise ist es mehr oder minder ein 9-to-5-Job. Also man kommt auf Arbeit, man macht seine Übung. Es kann zum Beispiel sein, dass wir ein Schießtraining durchführen, dass wir eine Taktikübung durchführen, dass wir aber auch einfach unseren taktischen Sprachgebrauch schärfen beziehungsweise dort uns voranbringen, damit wir also in gewissen Stresssituationen uns nur mit Codewörtern unterhalten können, damit gar nicht viel groß geredet wird und Missverständnisse aufkommen. Das geht weiter, dass wir mit unseren Diensthunden trainieren, als auch zum Dienst Sport kommen, der auch sehr, sehr selten tatsächlich im dienstlichen Kontext stattfindet. Also so dieser Mythos, wenn man zum SEK geht, dann kann man den ganzen Tag nur schießen, Halligalli machen und Sport treiben. Den Zahn kann ich den zukünftigen Bewerbern ziehen. So läuft das bei uns halt leider nicht. Sondern es ist sehr viel Planung und Vorbereitung für die Einsätze, aber als auch das Training. Also es hat sich in den letzten paar Jahren extrem viel getan, auch was zum Beispiel das Eindringen in Gebäude angeht. Früher war es so, dass gefragt wurde, wer trägt heute die Ramme von euch? Das passiert heute nicht mehr. Heute haben wir sehr viele verschiedene technische Möglichkeiten, um uns Zugang zu verschaffen, über Hydrauliksysteme von Kettensägen und noch weiteren Mitteln bis hin zum Sprengstoff. Also da ist wirklich alles vertreten. Und allein das Portfolio zeigt ja auf, dass es schon sehr intensiv ist, sich darauf vorzubereiten, weil im Ernstfall muss man das zu 100% blind beherrschen. Ja. Und wenn da was schief geht, dann geht es halt so richtig schief. Und das passiert bei uns nicht. Und damit es nicht passiert, müssen wir halt auch tagtäglich dafür trainieren. Und das sind halt nur so kleine Teilaspekte, die halt das ganz große Ganze ausmachen. Also wir kommen schon im Normalfall auf Arbeit, verrichten dann unsere Trainings und kommen dann nach Hause am Nachmittag. Aber es kann natürlich auch sein, wenn wir in den Bereitschaftszeiten gerufen werden, dass wir dann kurz nachdem wir zu Hause die Tür betreten haben, das Handy klingelt und sagt, naja, du könntest nochmal wieder auf Arbeit kommen.
Okay, also ihr habt zwei verschiedene Dienste. Ihr habt einmal den, der 9-to-5 auf Arbeit ist und Übungen macht und trainiert, und dann habt ihr noch eine Gruppe, die muss Bereitschaft machen und kann dann angefordert werden, wenn was ist.
Korrekt, genau. Also diese Bereitschaftsgruppe, die hält sich dann eher zurück mit ihren Trainings, sodass sie jetzt nicht komplett ausgebrannt ist, wenn der Einsatz kommt. Die müssen halt immer noch fit sein. Wir sind jetzt für ganz Sachsen zuständig, aber es kann natürlich auch durchaus sein, wie es schon in der Vergangenheit passiert ist, dass es größere Einsatzlagen in Brandenburg, in Berlin oder in München gibt, wo durchaus wir als zweite oder dritte Welle mit dazukommen, weil die Kräfte irgendwann dort nach 10, 12, 15 Stunden Dauereinsatz und Anspannung einfach durch sind. Und da kann es durchaus sein, dass man auch dahin kommt. Und dementsprechend ist das Ziel, dass diese Bereitschaftsgruppe auf Arbeit kommt. Es ist jetzt nicht so, dass alle die Füße hochlegen, den ganzen Tag nur Kaffee trinken und dann irgendwann mal schlafen gehen, sondern im Idealfall machen die was, aber es sollte immer angemessen sein, damit sie noch
nicht
handlungsfähig
komplett
sind.
Komplett auspowern. Richtig, beim dafür, Training, bei den Übungen.
Genau, das macht dann die andere Gruppe.
Okay. Wir hatten dieses Thema, wie nenne ich das, Reserven bilden und sowas, auch beim Thema Podcast bei dem Heidetäter, da in der Königsbrücker Heide, wo dann quasi ja schon parallel das, ich glaube, das sächsische SEK war da im Einsatz und es war aber parallel schon das aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg irgendwie angefordert, falls es irgendwie länger geht, dass man diesen Täter weiter beschäftigen kann.
Genau.
Kannst du so für dich rekapitulieren, wie oft im Monat so eine Anforderung kommt, so einen Einsatz ersuchen?
Das kann man leider gar nicht so sagen. Also wenn es so wäre, dann wären wir, glaube ich, alle relativ froh, weil dann könnte man so ein bisschen seinen Alltag danach planen. Aber tatsächlich gibt es Wochen, da passiert sehr wenig. Und dann gibt es Wochen, wo man gefühlt gar nicht mal aus seinen Stiefeln rauskommt und gar nicht mehr weiß, welcher Tag eigentlich heute ist. Also das kann man so leider gar nicht sagen. Das ist sehr unterschiedlich.
Ist denn dein, also du hast ja auch eine Führungsposition inne, ist dein Tag dann auch genauso oder gehört bei dir noch ein bisschen was anderes dazu?
Oftmals sind die Führungskräfte bei uns die so das Licht dann ausmachen vom Dienstobjekt. Also wir in der Nachbereitung, was jetzt Einsätze angeht oder in der Einsatzvorplanung, in der Kräfteplanung, das sind immer relativ viele Sachen, die noch zu tun und zu machen sind. Und das Einsatzgeschehen ist jetzt auch nicht so ganz starr, dass man das wirklich taggenau planen kann, sondern es kann auch durchaus sein, dass am Abend nochmal eine Anforderung kommt, Achtung, morgen gibt es einen möglichen Einsatz. Und dann kommt die Anfrage an mich und dann muss ich mir kurzzeitig einen Plan machen, wen kann ich jetzt wie erreichen, wen brauche ich und an wen muss ich denken, weil der vielleicht zum Beispiel in der Bereitschaftsgruppe ist und gar nicht als Personal verfügbar ist. Also da gibt es dann immer schon relativ viel Traffic auf die Ohren, wo man sich dann noch mit beschäftigen muss, auch nach Feierabend. Das kann durchaus vorkommen, ja.
Das heißt, du bist auch relativ viel am Schreibtisch?
Leider ja.
Hast du dir das so vorgestellt, als du gedacht hast, so, also ich gehe zum SEK und am Ende landest du am Schreibtisch?
Nein.
Ah, das war jetzt ein Finger in die Wunde.
Aber es muss ja auch sein, ne? Es gehört ja zum Polizei.
Einer muss es ja machen.
Es gehört dazu, wer schreibt, der bleibt. Das ist halt leider so. Und trotzdem macht es ja auch manchmal Spaß, am Schreibtisch zu sein. Aber nur manchmal.
Ich kann, glaube ich, von mir sagen, dass mir so Planungen in manchen Sachen Spaß machen, dass ich das schon irgendwie gerne mache. Habe ich in meiner Bepo-Zeit gemerkt, da habe ich gern so Fortbildungswochen und sowas organisiert. Das hat mir schon Spaß gemacht, weil du dir so Leckerbissen raussuchen konntest und für den Zug sowas Gutes tun konntest. Irgendwie so.
Ja, genau. Also das ist stellenweise zum Beispiel die Einsatzplanung. Also wir führen jetzt keine Millimeterpapiertaktik durch, dass wir wirklich alles haarklein minutiös planen, weil die Realität spiegelt es halt oft anders wieder. Je mehr man sich da versucht zu versteifen in irgendwelchen Abläufen, das wird im Einsatzfall komplett anders laufen. Aber trotzdem so eine gewisse Einsatzvorplanung, wie fahren die Fahrzeuge an, welches Fahrzeug zuerst, welches als letztes, wie fahren wir an das Objekt dran, damit wir beim Ausfahren steigen aus den Fahrzeugen jetzt, falls Beschuss kommt, nicht sofort dann in unser Fahrzeug reinschießen lassen würden. Also das sind so lauter Details, da kann man sich schon ziemlich verlieren dann am Tisch und das macht auch Spaß, so ein bisschen dieses Taktische durchzuführen, aber ja, so Einsatzberichte schreiben ist dann zum Beispiel wieder die Kehrseite, die jetzt nicht so Spaß macht.
Es ist ja fast schon so ein bisschen wie Choreografieren.
Ja, tatsächlich. Ja. Manchmal kommt es auch dazu, wenn wir sehr anspruchsvolle Objekte haben, wo mehrere Einsatzgruppen mit involviert sind und wir von verschiedenen Bereichen eindringen, beziehungsweise von verschiedenen Gebäudeseiten, von unten, von oben oder wo auch immer, dann erfordert das halt eine sehr gute Planung, damit das alles relativ zeitgleich passiert, weil es bringt uns nichts, wenn eine Tür aufgeht und auf der anderen Seite wissen die Leute gar nicht, dass jetzt was passiert ist, sondern sollte möglichst zeitgleich passieren und das dann.
Du sagst ja schon vorher hier, Gruppe B, ihr habt 3 Minuten, ihr habt 1 Minute, ihr müsst.
Genau, so ungefähr läuft
parallel das schon.
Ja. Ich finde schon wieder, Franzi, das klingt alles schon wieder krass. Tom, für das alles, die Aufgaben, die wir gerade besprochen haben, seid ihr super ausgebildet und halt auch ausgestattet, richtig?
Ja, also das fängt an, so wie man mich jetzt sieht, dass wir einfach nur so einen taktischen Zweiteiler, also einen Oberteil und einen Unterteil anhaben, die Flammenhemd sind, dass wir im Einsatzfall, falls dort mit brennbaren Flüssigkeiten hantiert wird, nicht sofort in Flammen aufgehen. Und sukzessive bauen wir dann an uns was dran. Das kommt immer auf den Auftrag an, was wir machen müssen. Haben wir zum Beispiel jetzt den Terrorfall, dann ist es zwar schön, wenn wir mit maximaler Sicherung vorangehen, aber man kann sich natürlich vorstellen, in so einer terroristischen Situation, wo ein Terrorverdächtiger durch die Innenstadt rennt und wahllos auf Menschen schießt, wenn wir da mit unserer sperren Weste versuchen, hinterher zu rennen, dann wird das nichts. Also dann sind wir einfach viel zu langsam und zu behäbig. Und dementsprechend haben wir verschiedene ballistische Schutzpakete, die wir uns überziehen können. Wenn wir zum Beispiel gegenüber einem Täter mit Messer agieren müssen, dann haben wir noch solche Kettenhemden, dann sehen wir aus wie Ritter.
Das habe ich auch schon mal gesehen.
Damit wir dort den Stichschutz haben und auch zielgerichtet auf die Täter mit Messer zugehen können, ohne uns darüber Gedanken zu machen, dass wir jetzt irgendwo verletzt werden. Natürlich gibt es auch Gemengelagen, wo mehrere Faktoren dabei sein können. Mhm. Dann haben die Beamten natürlich maximale Sicherung als auch den Kettenschutz an. Mhm. Dann ist dieser Beamte vielleicht noch ein Öffnungstechniker bei uns, der noch eine Hydraulik trägt oder ein Erstsanitäter, der dort auch noch seinen großen Rucksack auf dem Rücken hat. Also da redet man schnell von 30, 40 Kilo plus, die Beamten dann mal ins 4., 5. OG schleppen müssen und dann immer noch handlungsbereit sind. Und das ist natürlich sehr herausfordernd, dann mit so einer Last dann trotzdem noch auf Knopfdruck sofort agieren zu können.
Und dann habt ihr ja auch die fette Weste, viel Montur, vielleicht noch ein Gürtel, überall hängt was dran und dann müsst ihr ja noch was tragen.
Genau, dabei. Ja, richtig, ja.
Und das dann auch noch bedienen können, ne? Das ist auch.
Ja.
Und wahrscheinlich, ich kenne die
Einsätze. Dass man nicht völlig entkräftet dann dasteht, also dann.
Ja.
Aber so ein Einsatz, also aus der Erfahrung, geht ja auch dann meistens nicht nur 5 Minuten, sondern es ist ja dann eher so Stunden.
Ne? Ja, das, leider ja. Also die Wartezeiten, das kann schon sehr zermürbend sein, tatsächlich, ja.
Tom, du merkst, ich bin begeistert. Könnte ich mich dann auch noch bei euch bewerben?
Auf jeden Fall. Also es kommt darauf an, ob du jetzt schon die Altersgrenze erreicht hast.
Dann, ich bin 34.
Das passt schon mal perfekt. Okay. Dann solltest du eine gewisse Sportlichkeit aufweisen. Augenscheinlich hast du die, denke ich.
Du hast meinen Bauch noch nicht gesehen.
Genau, also eine gewisse physische Leistungsfähigkeit ist auf jeden Fall vorzubringen. Mhm. Die Parameter, die jetzt der Sporttest an und für sich darstellt, die sind auch einsehbar, beziehungsweise wenn man sich bei uns bewirbt, dann bekommt man die auch mit. Also es ist nicht so, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird und man dann auf einmal überrascht ist, wenn man 1000 Liegestütze macht und danach nochmal 1000 Klimmzüge machen muss oder so, sondern es ist schon so, man weiß, okay, diese Mindestanforderungen von gewissen Ausführungen muss ich beherrschen. Mhm. Aber das ist natürlich immer nur eine Mindestvoraussetzung. Also es sollte schon noch ein bisschen mehr Reserve dann übrig sein.
Die gibt es auch im Internet einzusehen, ne?
Genau, richtig. Also die Beamten oder Beamtinnen, die sich darauf einlassen, die werden schon gut von uns vorbereitet. Auch die psychische Leistungsfähigkeit ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also es gibt dort auch bei den Eignungsauswahlverfahren verschiedene psychologische Tests, die durchgeführt werden, damit die Bewerber auch auf Herz und Nieren überprüft werden, damit dort jetzt gewisse Charakterzüge, die jetzt für uns jetzt nicht so die erste Geige spielen sollten. Also wenn jemand hyperaggressiv ist oder mit Stresssituationen nicht so gut umgehen kann, dann kommt der nicht so bei uns in Frage, wie man sich vorstellen kann.
Genau. Mist, ich glaube, ich werde schnell hektisch, glaube ich so.
Das ist eher suboptimal.
Aber du hast gerade gesagt, Beamte und Beamten, das heißt, wer sich beim SEK bewerben möchte, muss schon Polizeibeamtin oder Beamter sein.
Korrekt, genau. Mhm.
Und dann auch also kann das jemand machen, der gerade frisch fertig ist mit der Ausbildung?
Also idealerweise sollten schon so 2 Jahre sein, wo im Streifendienst, in der Bereitschaftspolizei oder wo auch immer gearbeitet wurde, damit man einfach so ein bisschen dieses Arbeiten in der polizeilichen Behörde kennengelernt hat und nicht sofort zu uns kommt und dann so eine Art Fachidiot wird und noch nie weiß, wovon wir dann eigentlich reden oder wovon dann die Kollegen im Einsatz reden. Ja.
Aber theoretisch ist es möglich, dass ich nach der Schule gleich zum SEK komme.
Theoretisch ja, aber es ist jetzt nicht unbedingt favorisiert durch uns. Also dann, es kann natürlich sein, dass gewisse Leute mit Vorprägung, also Polizei heißt ja nicht, dass ich mich mit 16 bewerbe und dann sofort zur Polizei gehe, sondern ich habe vielleicht noch eine gewisse Vita bei der Bundeswehr vorzuweisen, wo ich dort schon Gebirgsjäger war, Fallschirmspringer oder ähnliches, wo ich auch mit gewissen Situationen klarkommen musste. Und das sind natürlich dann Bewerber für uns, die eine gewisse Lebenserfahrung haben, als auch eine gewisse berufliche Expertise jetzt in einem anderen Bereich in der Bundeswehr, aber trotzdem kann man daraus Teilstücke auch auf uns adaptieren und dann wären das für uns auch durchaus Bewerber, die man sich anschauen könnte, wo man vielleicht drüber nachdenkt, okay, er muss jetzt nicht unbedingt die 2 Jahre noch irgendwo anders verbringen, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.
Christian hat sich jetzt bei euch beworben, mal als Beispiel, bringt auch schon ja einige Jahre Arbeitserfahrung mit. Wie würde denn, wenn er jetzt das Ganze geschafft hat, seine Ausbildung bei euch aussehen?
Er müsste jetzt erstmal durchs Eignungsauswahlverfahren kommen. Das ist dann auch noch eine relativ große Hürde. Das geht über mehrere Tage und da gibt es noch so 1-2 Kleinigkeiten, die will ich jetzt mal nicht verraten. Da sollen die Leute, die sich bei uns bewerben, darauf einlassen.
Wir haben alles versucht.
Genau, aber es ist auf jeden Fall zu schaffen, wenn man sich darauf vorbereitet. Und sobald man das geschafft hat, beginnt dann die eigentliche Ausbildung bei uns. Das ist ein halbes Jahr. Das ist eine Basisausbildung und eine Spezialausbildung. Jeweils auf 3 Monate ausgestreckt. Und dort lernt man eigentlich praktisch das Laufen nochmal neu. Also alles, was man vorher polizeilich kannte, hat für uns gar nicht mehr so die Relevanz, weil wir einfach in einem ganz anderen Aufgabenfeld arbeiten und uns dort mit Einsätzen oder Situationen beschäftigen. Die hat faktisch der Streifendienstbeamte oder der Bereitschaftspolizist oder Polizistin, die haben das nicht. Also die kennen diese Bilder nicht, die wir bei den Beamten erzeugen wollen, damit die dann im Einsatz fit sind. Genau, und dort lernt man quasi das ganze Taktische. Das, was ich eingangs erwähnt hatte, die Höhenintervention, solche Geschichten, gewisse Abhärtungstrainings, damit man auch mit wenig Schlaf auskommt. Also wir haben so eine Intensivwoche, wo dann ja tatsächlich der Schlaf jetzt eher so hinten dran steht und alles andere, also wer gerne schläft, der ist da bei uns leider falsch. Beziehungsweise sollte dann sich darauf einstellen, dass man auch manchmal wenig schläft oder gar nicht schläft und auch nicht mehr so viel essen kann, wie man möchte. Aber das dient dazu, um auch so ein bisschen die Bewerber darauf einzustellen, dass im Einsatz natürlich auch passieren kann, wenn ich, wie ich vorhin schon beschrieben habe, in Notzugriffssituationen vor der Tür stehe, hinter der Tür sich vielleicht gerade eine Geiselnahme abspielt und wir ewig darauf warten, dass der Zugriff freigegeben wird, weil wir wissen, der Täter ist da drin und hat das Messer bei dem Opfer an der Kehle. Und wenn jetzt aber von außen dann nach 3, 4, 5 Stunden Verhandlungen mitgeteilt wird, Achtung, er hat jetzt das Messer weggelegt, dann muss halt sofort agiert werden durch die Beamten. Und in dieser Zeit, wo ich draußen vor der Tür stehe, kann ich halt auch keine großen Geräusche machen und da muss ich trotzdem handlungsfähig sein. Und das müssen wir halt dann auch in diesen Übungen dann bei den Beamten einfach dann rauskitzeln. Genau. Schießen ist ein ganz großer Punkt. Also das ist natürlich das Ultima Ratio und keiner von uns möchte das, aber es kann durchaus passieren, dass der Einsatz kommt, wo wir von der Schusswaffe Gebrauch machen müssen, auch von tödlicher Gewalt. Und da ist natürlich die Erwartungshaltung zu Recht von allen Leuten, wenn das SEK vor Ort kommt und was machen muss mit der Schusswaffe, dann muss es Hand und Fuß haben und dementsprechend ist da auch ein großer Augenmerk bei uns auf das Schießtraining als solches gelegt.
6 Monate ist dann, hat er geschafft und dann?
Dann geht es weiter mit der Probezeit. Das heißt, der Beamte kommt dann in eine Einsatzgruppe, wird dort nochmal auf Herz und Niere durch diese Einsatzgruppe geprüft, ob der denn soweit passt, ob der teamfähig ist, ob der ja den Biss und den Willen weiterhin zeigt oder ob er jetzt nur in der Ausbildung unter den Bewerbern mitschwimmen konnte. Also man kann sich natürlich in so einer Gruppe eher verstecken, als wenn man jetzt als Einzeln oder zu zweit in eine neue Gruppe kommt. Da wird man dann noch eher durchleuchtet. Und in diesem halben Jahr schauen wir dann einfach nochmal, also ob er ins Teamgefüge passt, ob er das abrufen kann, was er in der Ausbildung hatte. Also es ist natürlich immer was anderes, wenn ich in einer Übungslage vielleicht auf irgendeinen Pappdarsteller oder halt auf einen anderen Kollegen mit Übungswaffen schießen muss oder ob dann doch die Echtlage kommt und mein Handy nachts um 2 Uhr klingelt, ich jetzt vielleicht auch gar nicht so gut geschlafen habe und dann erstmal noch 3 Stunden irgendwo hinfahren muss, mich ausrüsten muss und dann im schlimmsten Fall heißt es, der Täter wartet jetzt hinter der Tür mit gezogener Waffe auf euch. Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als in der Übung.
Das heißt, ich bewerbe mich bei euch. Ich laufe dieses Verfahren, Sporttest, psychologischen Test, das schaffe ich alles, habe dann 3 Monate Grundausbildung, dann 3 Monate eine Spezialausbildung, komme dann im besten Fall jetzt 6 Monate dann in deine Gruppe und nach diesen 6 Monaten, nach diesem ganzen Jahr quasi, sagst du am Ende, naja, Christian, das hat nicht gereicht. Das kann passieren.
Das kann passieren, ja.
Oh Gott, ist das aber nicht frustrierend auch für euch? Ihr habt die jetzt ein Jahr lang ausgebildet und dann ist es vorbei?
Ja klar, also die Leute wachsen natürlich auch einem selber ans Herz. Also die zeigen ja auch, dass sie da sind, wo sie sind, weil sie eben was geleistet haben. Aber es kann durchaus sein, dass dann trotzdem gewisse Defizite einfach nicht abzustellen sind. Also zum Beispiel das, was du sagtest, so dieses Hektische.
War nur ein Spaß.
Da kann er natürlich.
Ja, okay. Na, dann probier's. Genau, das kann durchaus sein, dass es dann, gerade wie ich beschrieben habe, in gewissen Einsatzsituationen verhäuft vorkommt, dass der Beamte dann, es fängt bei Banalitäten an, dass er vielleicht Schlüssel dauerhaft irgendwo liegen lässt, okay, oder so, oder dass er seine Waffen nicht durchgeladen hat, und so diese Mehrung an Verfehlungen, die führt dann doch irgendwann dazu, dass man sagen muss, es tut uns leid an der Stelle, du hast jetzt zwar ein Jahr hier wirklich gebissen und gekämpft, aber das soll halt nicht sein. Das ist aber keine Einbahnstraße bei uns, also es gab durchaus auch Bewerber, die es ein zweites Mal probiert haben und die es dann geschafft haben, weil die wussten, okay, mir wurde jetzt mitgegeben, ich muss an gewissen Sachen arbeiten, das haben die gemacht, haben die richtig gut gemacht und sind dementsprechend auch 1A-Einsatzbeamte bei uns geworden.
Man muss ja auch sagen, ihr macht das, ihr haut mich da nicht raus, um mich zu ärgern, sondern es ist ja im Ernstfall eine Gefahr für die ganze Gruppe, wenn ich da irgendwie, weiß ich, die Waffe vergessen habe zu laden oder sowas.
Genau, für die Gruppe, für dich selber, für Unbeteiligte.
Gibt es auch Frauen beim SEK?
Tatsächlich haben wir eine Schreibkraft bei uns im Büro und das war es dann auch an Frauen. Mhm. Also tatsächlich als Einsatzbeamtinnen haben wir jetzt keine aktiv im Dienst. Meines Wissens nach gab es das auch noch nie im SEK Sachsen, was nicht bedeutet, dass wir das nicht möchten, dass es nicht möglich ist, aber das liegt einfach stellenweise an gewissen Limitierungen, wo man dann sagen muss, wir können halt keine Abstriche machen, wie es jetzt in der normalen Polizeiausbildung ist, dass man da gewissermaßen bei sportlichen Normen differenziert. Die Frau macht jetzt nur 20 Liegestütze, die Männer müssen 30 schaffen. Bei uns müssen halt alle die 30 schaffen. Also wir können da nicht sagen, jetzt drücken wir mal ein Auge zu oder so, weil im Ernstfall müssen wir uns alle aufeinander verlassen können. Und was ich vorhin beschrieben hatte mit der ganzen Einsatzausrüstung, im dümmsten Fall kann das dann genau auf mich zukommen, dass ich jetzt der letzte Mann bin am Fahrzeug und dann liegt dann dort halt noch die Hydraulik und dann liegt dann halt noch so ein schweres ballistisches Schild und dann, ja, kommt da halt keiner, der mir dann hilft, das hochzutragen.
Und ich habe schon 40 Kilo Schussweste am Körper und muss dann noch 20 Kilo mit den Händen tragen.
Genau, ja, das kommt dann halt auf einen zu. Also es gibt sicherlich Frauen, die das auch schaffen können vom Leistungsspektrum. Die haben es augenscheinlich noch nicht bei uns probiert. Also wir sind jetzt keine Einheit, die sich davor verschränkt, aber hat bis jetzt halt so noch nicht geklappt tatsächlich.
Okay. Ein Männerhaufen.
Also, vielleicht hört aber eine Kollegin zu oder eine potenzielle Kollegin und will es irgendwann mal versuchen.
Ja, da würde vielleicht ein bisschen mehr Ordnung bei uns reinkommen.
Wir hatten es vorhin bei dem Thema Ausbildung schon mal angesprochen. Es gibt diese Spezialausbildung. Gibt es denn innerhalb von euren Teams denn nochmal so Spezialisierungen, die ich dann immer noch machen kann? Also ich nenne mal das Thema, weiß ich, Scharfschützen oder sowas.
Genau. Also wir haben per se jetzt, das ist so eine gewisse Wortklauberei, aber es ist trotzdem wichtig zu unterscheiden. Wir haben jetzt faktisch keine polizeilichen Scharfschützen, wir haben Präzisionsschützen. Also wir sind ja nicht dazu da, um Leute zu erschießen, sondern wir führen präzise Schüsse aus. Es kann sein, dass wir dem Täter vielleicht irgendwas aus der Hand schießen müssen, dass wir eventuell auf irgendwelche Gebäude beziehungsweise auf Fenster, auf Fahrzeuge, auf Reifen, auf Motorblöcke oder sowas schießen müssen oder im schlimmsten Fall halt auch auf die Person, ob wir die jetzt handlungsunfähig machen wollen, indem wir ihr das Knie zerschießen oder sowas. Das sind halt solche Fälle und das kommt dann, führt dazu, dass sie von den Beamten auch sehr viel erwartet wird, dass sie diesen präzisen Schuss unter widrigsten Umständen vollziehen können. Und es geht weiter mit den beschriebenen Öffnungstechniken. Also es gibt ja sehr viel an Material, an Sprengstoff und so. Das muss alles bedient werden. Das ist auch nochmal eine eigenständige Spezialisierung, wo die Leute sich intensiv damit auseinandersetzen, mit Öffnungstechniken.
Also Türöffner?
Genau, ein Türöffner, richtig. Ein professioneller Türöffner. Kann nicht jeder machen. Ja. Dann haben wir auch Einsatzsanitäter. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt in gewissen Situationen abgeschnitten sind von anderen polizeilichen Kräften. Es gibt vielleicht, also zum Beispiel das, was Christian vorhin sagte, in Königsbrück, der Täter, der hatte damals auch auf die Einsatzbeamten der GSG 9 geschossen und dort unmittelbar in dem Tatortbereich kommt halt kein ziviler Rettungsdienst hin, weil die haben natürlich auch einen gewissen Lebenserhaltungstrieb und sagen sich, naja, warte mal, hier wird geschossen, ich glaube, ich fahre jetzt nicht da rein. Und das ist dann für uns die Aufgabe, beziehungsweise von den Einsatzsanitätern, dass die Erstversorgung durchführen und haben dann ein relativ breites Portfolio auch an Erstmaßnahmen, die Beamten treffen können, um im schlimmsten Falle uns das Leben erstmal verlängern zu können, bis wir dann in die Hände von einem richtigen Arzt kommen.
Kann man sagen, was deine Spezialisierung ist?
Mein Schreibtisch. Ja, also tatsächlich, wenn man bei uns Führungskraft ist, dann hat man tatsächlich gar nicht die Kapazitäten und die freien Spitzen, um sich dann noch mit gewissen Sachen auseinanderzusetzen. Also von uns wird erwartet, dass wir in Stresssituationen gute Entscheidungen treffen können, die auch mit den ganzen Spezialisierungen einhergehen. Also ich muss auch genau wissen, was kann denn der Öffnungstechniker, was kann denn unser Einsatzsanitäter? Und das muss ich im Zweifel auch dem Polizeiführer vor Ort erklären können, wie denn so eine Tür aufgemacht wird, damit der jetzt nicht denkt, oh Gott, die kommen jetzt mit Sprengstoffen, jetzt haben wir auf einmal ein komplettes Haus weniger hier in der Innenstadt. Und das sind solche Geschichten, auch das Führen der Gruppe, was du vorhin sagtest, so gewisse Dienstpläne und sowas schreiben, das bindet mich natürlich dann auch irgendwo so, dass da gar keine Zeit ist.
Wenn du jetzt an die Spezialisierungen denkst, welches wäre so die, wo du dir vorstellen könntest, das zu machen, wenn du jetzt keine Führungskraft wärst?
Das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich finde ich sowohl das Präzisionsschützenwesen sehr attraktiv, als auch das Handwerk des Öffnungstechnikers, weil auf der einen Seite wird von mir erwartet, dass ich fernab des gesamten Geschehens als Präzisionsschütze trotzdem die Coolness, die Ruhe bewahre und dann im Falle nach Schussfreigabe schießen muss, ob ich nun auf den Gegenstand, auf den Menschen oder sonst was schieße, aber ich muss mir einfach immer bewusst sein, was mein Handeln verursacht, was der Schuss dann letztlich bei meinem Ziel verursachen kann. Also das ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung und Belastung und das ist natürlich auch nicht immer schön, ewig lange irgendwo rumzuliegen. Also es kann natürlich Wind und Wetter und Regen und Schnee und dann ist man bei minus 10, 15 Grad, liegt im Schlamm und
Das stelle ich mir übelst schwer vor. Also es regnet, es sind, keine Ahnung, nur 10 Grad, dir wird irgendwann kalt, du liegst da, du darfst ja nicht zittern. Also wenn dir kalt ist, und dann musst du funktionieren, dann sagt einer, jetzt. Und dann musst du sofort reagieren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr da spezielle Trainings habt, um das irgendwie den Körper zu sagen, nein, du bleibst jetzt.
Also es gibt gewisse Entspannungstechniken, die kann jeder Beamte so für sich durchführen, dass man da versucht, seine Gliedmaßen konstant durchblutet zu haben. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, da geht es einfach. Also man muss es auch anzeigen können. Tatsächlich ist es auch, erwartet man vielleicht nicht so, aber auch der SEK-Beamte kommt irgendwann an eine Grenze, wo er auch dann ganz aufrichtig sagen muss, pass auf, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche eine Ablösung, ein Auswechseln und das kann dann auch stattfinden. Also es ist jetzt nicht so, dass von uns wirklich das Übernatürliche erwartet wird. Wir sind am Ende leider nicht Maschinen, sondern auch bloß Menschen am Ende des Tages.
Gott sei Dank keine Maschinen.
Genau, und dementsprechend gibt es auch Situationen, wo es dann eben sein kann, dass man sagen muss, nee, wir sind jetzt hier an einem Punkt angekommen, das geht gerade nicht mehr.
Jetzt habe ich auch öfter mal vom MEK gelesen. Gehört das mit zum SEK? Ist das auch eine Spezialisierung?
Also das MEK ist nochmal ein eigenständiger Bereich, ein eigenes Dezernat innerhalb des LKAs, das mobile Einsatzkommando ausgesprochen. Und die sind tatsächlich, wie der Name schon sagt, für mobile Geschichten zuständig, also wenn wir jetzt zum Beispiel Verfolgungsfahrten haben oder es gibt hier Bankautomatensprenger und dort legt man sich auf die Lauer und versucht den Leuten dann im Nachgang habhaft zu werden, das wären dann die mit hochmotorisierten Fahrzeugen die Verfolgung aufnehmen und dort versuchen die Täter zu stellen. Zeitgleich ist auch ein Hauptaspekt vom MEK das Thema Observation, das bedeutet, dass die verdeckt Leuten hinterherlaufen, Bild- und Videoaufnahmen von den tätigen oder einfach so gewisse Bewegungsprofile und Analysen durchführen, damit die genau wissen, okay, der Täter A begibt sich immer zum Zeitpunkt X dahin und legt da vielleicht was ab oder holt was ab. Also da braucht man auch sehr viel Geduld dafür. Das sind eher so die diffizilen Aufgaben, wo man schon, sehr Low-Profile rangehen muss. Also man kann da jetzt nicht mit Pauken und Trompeten, wie es bei uns vielleicht manchmal rüberkommt, rangehen, sondern sollte da auch ein bisschen untergehen in der Bevölkerung als solches. Also um das vielleicht auch plastisch zu machen, bei uns, wenn wir irgendwo mal in Erscheinung treten, es gibt zum Beispiel, also auch in der Freizeit, wenn man sich mit 3, 4 Kollegen mal trifft und man ist irgendwo unterwegs, man wird immer ein bisschen angeguckt, also weil es halt einfach merkwürdig aussieht, dass du so viele sportlich dynamische Typen auf einen Haufen hast.
Schränke.
Das ist irgendwie immer ein bisschen merkwürdig.
So geht es mir mit meinen Kumpels auch.
Und da fällt man natürlich immer sofort in den Fokus, ob man es möchte oder nicht. Und da kommen halt einfach aus unserer Haut nicht raus. Und das ist beim MEK halt anders. Da ist jetzt die Messlatte nicht ganz so hoch. Das heißt nicht, dass sie nicht auch sehr fitte Beamte haben. Aber dort gibt es auch weibliche Beamte und man geht einfach viel besser in gewissen Metiers unter.
Kann man das so verstehen? Das MEK beobachtet jetzt einen Tatverdächtigen und stellt fest, okay, der ist jeden Tag um die und die Uhrzeit ist er unterwegs und dann ist er zu Hause. Hier wäre die beste Möglichkeit, hier einen Zugriff zu machen und dann werdet ihr dazu geholt und macht beispielsweise den Zugriff. Das heißt, das MEK macht die Vorarbeit und
genau, richtig. Genau, das ist dann so ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Das passiert auch oftmals, dass gewisse Vorarbeiten getätigt werden und dann der Zugriff läuft. Aber es gibt auch natürlich Einsatzmaßnahmen, wo das MEK selber den Zugriff realisiert, weil gerade eine günstige Gelegenheit ist. Das MEK hat zum Beispiel auch eine gewisse Terrorausstattung. Also selbst die sind in der Lage, falls ein Terrorist irgendwo in Erscheinung tritt und eine Art Amoklauf oder ähnliches durchführt, dass die dann auch sich ihre Antiterror-Ausstattung schnappen und dann vorgehen.
Tom, ich weiß meinen allerersten Einsatz noch ganz genau. Kannst du dich an deinen ersten SEK-Einsatz auch erinnern, wo du dabei warst?
Ja, das war relativ zeitnah nach der Ausbildung. Da hatten wir eine geplante Einsatzmaßnahme gegen einen islamistischen Gefährder. Und aufgrund des Ausgangssachverhaltes, dass der auch gewisses Propagandamaterial verteilt hatte, als auch über eine Schnellfeuerwaffe verfügt haben soll, wurde sich dazu entschlossen, die Wohnungstür aufzusprengen, damit wir extrem schnell in die Wohnung intervenieren können, damit er gar keine Zeit hat, sich irgendwie darauf vorzubereiten. Und da hat man natürlich erstmal große Augen bekommen, dass der erste Einsatz mit einer Türsprengung stattfinden wird. Aber ja, so war das dann. Und dann sind wir dann zum Durchsuchungstag angekommen, wurde der Sprengstoff an der Tür angebracht und dann hat es laut geknallt und dann war für mich auch erstmal wie eine Art Schrecksekunde, wo ich dann erstmal begreifen musste, boah krass, ich bin jetzt hier in einem Treppenhaus, in irgendeinem Mehrgeschosser und jetzt sprengen wir eine Tür auf und rennen hier in eine Wohnung rein, das ist ja komplett irre und dann ging es auch schon los, wurde man von hinten vorwärts gedreckt und dann war man in der Wohnung drin.
Aber alles gut gegangen an dem Tag.
Ja, alles gut gegangen. Täter unverletzt, wir unverletzt. Die Tür nicht so ganz unverletzt, aber
Die Ohren alle noch dran oder danach hast Martinitus?
Ja, so leicht geklingelt hat es tatsächlich. Mhm. Also das ein oder andere Fenster in dem Haus flog auch auf und ja.
Gibt es denn sonst noch, also wir haben jetzt gerade von deinem ersten Einsatz gehört, der war ja schon ziemlich spektakulär. Gibt es sonst noch so Einsätze, an die du zurückdenkst oder die dir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben sind?
Bestimmt Tausende.
Ja, also da gibt es tatsächlich einige. Sehr eindrucksvolle Erinnerung ist eine Durchsuchungsmaßnahme bei einem großen Gebäude gewesen. Das war Rotlichtmilieu und dort ging es um das Aufsuchen oder Auffinden einer Schusswaffe, die dort für eine Raubstraftat genutzt wurde. Und das Problem an diesem Gebäude war, das war also echt riesig, bestimmt 6-7 Etagen, 30 Meter lang und also ein richtig großer Block. Und da haben wir uns auch sehr schwer getan damit, dieses Objekt dann im Vorgriff aufzuklären, weil das Gegenüber auch sehr hellhörig war. Also die sind selber Streife quasi um ihr eigenes Haus gelaufen, hatten dort Wachhunde noch postiert. Also es war massiv schwer, dort irgendwie eine Möglichkeit zu finden, in das Haus zu kommen. Wir haben uns dann dazu entschlossen, auch eben Kollegen aus anderen Bundesländern anzufordern, weil das Gebäude eine gewisse Manpower erfordert hat. Und da sind wir dann mit einigen Einsatzeinheiten, also SEKs der verschiedenen Länder, vor Ort gekommen. Und wir haben uns dann auch dazu entschlossen, dass wir von mehreren Seiten dieses Objekt angreifen wollten, damit wir möglichst schnell alle Ebenen besetzen können. Und ganz hoch, das dauert natürlich seine Zeit, bis man da oben ist. Und dann war von uns die Idee, dass wir mit einem Hubschrauber anlanden. Und das war natürlich schon eine krasse Szenerie, als ich dann oben auf dieser Hubschrauberkufe stand, dort früh morgens eine Skyline von der Großstadt sehe, auf die man so langsam zufliegt, man selber halt im Nachtflug, damit man kein Licht hat, also der Hubschrauberpilot kann auch mit Nachtsichtgerät fliegen, dass man die halt nicht aus der Ferne sieht, sondern man hört nur dieses Wupp, 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 Wupp der Rotoren, aber sonst kriegt man gar nichts mit. Und dann sind wir von oben auf das Dach angelandet, zeitgleich wurden unten die Zugänge der Räumlichkeit quasi anderweitig geöffnet und wir sind dann von unten und von oben zeitgleich auf das Gebäude zu und haben das dann komplett durchsucht. Also der Plan ging gut auf und ist auch von uns keiner zu Schaden gekommen, weil so in der Dimension hat man das natürlich auch noch nicht an der Tagesordnung, sondern es war schon so ein Highlight.
Wie war das für dich? Also warst du da gesichert, wenn auf einer Hubschrauberkufe stehen so
Und
dann runterhüpfen?
Ja, wir sind natürlich jetzt nicht lebensmüde, auch wenn das vielleicht manchmal so rüberkommt, sondern wir hängen schon sehr an unserem Leben und versuchen aber natürlich mit so wenig Sicherheit wie möglich uns solchen Situationen zu nähern, weil je mehr Sicherheit ist natürlich immer ein Faktor Geschwindigkeit, den wir dadurch verlieren. Wenn ich mich jetzt noch dreimal irgendwo festbinde und ausklinken muss, dann kann man sich vorstellen, da vergeht ziemlich viel Zeit, ehe ich dann wieder handlungsfähig bin. Und dementsprechend sind wir mit einer Schlinge gesichert. Und da kann faktisch nichts passieren. Also das Dümmste, was passieren kann, ist, der Hubschrauber kann doch nicht anlanden und der macht eine schnelle Lenkbewegung woanders hin und dann falle ich von der Kufe runter und baumel dann halt wie so eine Weintraube an dem Hubschrauber und werde hinterhergezogen. Aber ja.
Will man aber auch nicht erleben, glaube ich.
Nee, tatsächlich nicht. Also vom Hörensagen von dem einen oder anderen Beamten, die das mal miterlebt haben bei einer Übung, das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Ja.
Oh Gott.
Ja, das war schon sehr eindrucksvoll, aber gibt natürlich auch sehr eher unschönere Situationen. Wir hatten eine Einsatzalarmierung, da ging es darum, dass wohl ein, ich glaube Jäger war das, angedroht hat, sich selbst und seine Frau umzubringen, so ganz grob der Sachverhalt. Und das Haus war soweit durch die normale Polizei schon gesichert von außen, also eine Außenumstellung war gegeben, man hat aber von innen nichts gehört. Wir waren relativ schnell dort vor Ort, deswegen hat man sich dazu entschieden, auf uns zu warten, damit wir dort in das Haus reingehen. Und wir haben dann nach Betreten des Hauses schon festgestellt, okay, ist etwas merkwürdig, es war ein relativ großer Safe im Erdgeschoss, der offen stand, sah aus wie so ein Waffentresorschrank. Und wir haben dann die untere Ebene soweit erstmal gesichert und uns auch darin vorgearbeitet. Und dann nach Begehen des ersten OGs hat man schon gesehen, dass dort überall Blutspuren waren. Also es sah schon aus wie in so einem Schlachthaus. Und dann, als wir das Wohnzimmer betreten hatten, waren dort zwei Hunde, die mit aufgeschnittener Kehle dort lagen. Also auch eine riesige Blutlache. Und beim Betreten dieser Räumlichkeit lag dann linksseitig von uns die Frau von ihm, die wohl niedergeschlagen wurde so im Nachgang mittels Baseballschläger und der hat dann auch die Kehle durchgeschnitten wurde. Und wir mussten natürlich trotzdem weiter davon ausgehen, dass irgendwo noch der Täter ist oder vielleicht auch ein zweiter Täter oder sowas. Also das weiß man alles in der Situation nicht. Also selbst solche Szenarien dürfen einen da nicht schocken, sondern man muss da professionell einfach weiterarbeiten. Haben natürlich dann versucht zu schauen, ob wir bei der Frau irgendwas machen können, aber augenscheinlich aufgrund des Verletzungsmusters, die war auch schon komplett steif und kalt, konnten wir da nichts mehr machen. Wir hatten dann bei der weiteren Absuche so ein kleines Bündel am Boden gesehen und dort die Decke weggezogen und das war tatsächlich dann im Nachgang der Täter, der dort lag. Der hatte sich auch beide Pulsadern am Handgelenk aufgeschnitten, hatte sich auch mehrfach selber mit dem Messer in Hals und Bauch gestochen und als wir den dort dann aufgefunden hatten, hatte der dann Röchelgeräusche von sich gegeben. Also der hatte noch zu dem Zeitpunkt gelebt. Unsere Einsatzsanitäter, die haben dann sofort augenblicklich Erstmaßnahmen getroffen, um dort das Leben zu retten. Die restlichen Kräfte haben das Haus soweit abgesichert, weil, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass noch ein zweiter Täter drin ist und haben dann die Erstversorgung von dem Täter durchgeführt und konnten den dann auch noch quasi dann an den Rettungsdienst übergeben. Das war eine relativ ländliche Ortschaft. Also der Rettungsdienst war auch heillos überfordert von so einer Situation. Da macht man denen im Nachgang natürlich keine Vorwürfe, weil die trainieren halt sowas nicht. Aber das ist das, worauf ich am Anfang zu sprechen kam, dass wir gewisse Bilder im Training schaffen müssen, damit uns das einfach kalt lässt, damit wir dort unseren Stiefel durchziehen, unsere gewissen Schemata abarbeiten. Da muss einfach professionell gearbeitet werden. Und im Nachgang war der Täter wohl schizophren oder hatte irgendeine Krankheit, hatte eigenständig seine Medikamente abgesetzt und da gab es wohl eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen, die dann dazu geführt haben, aber das war halt schon eine sehr absurde Szenerie, dass man dort an Familienporträts vorbeilief, wo schon überall Blutspritzer dran waren und dann, wir die Situation dann vor Ort.
Ja. Na, vor allen Dingen, also wenn du sagst, ihr habt ja nicht lange gebraucht, wenn die Frau schon kalt war, hättet ihr wahrscheinlich, egal wann ihr da gekommen wärt, nichts mehr machen können, weil sie wahrscheinlich schon länger nicht mehr.
Genau.
Dann, wenn man das so hört, braucht schon ein dickes Fell, ne?
Ja, definitiv.
Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit für euch, das, ich sag mal, zu trainieren oder da mit Leuten zu sprechen?
Also tatsächlich ist es unter uns als Kollegen, also wir sprechen auch eigentlich nicht unbedingt von Kollegen, sondern eher von Kameraden, wie es bei der Feuerwehr oder bei der Bundeswehr der Fall ist. Also so eine gewisse Kameradschaft, die verbindet bei uns massiv, dass wir uns da gegenseitig auch austauschen können über gewisse Ereignisse und einfach auch darüber reden. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand alles mit nach Hause nimmt, sondern wir werten immer jeden Einsatz ziemlich viel und detailliert aus, um A, mögliche Fehler, die vielleicht begangen wurden oder mögliche Sachen, die gut gelaufen sind, beim nächsten Mal genauso zu machen oder besser zu machen, aber auch B, um die Einsatznachsorge, damit wir auch alle gesundheitlich, mental fit aus der Sache wieder rausgehen. Wir haben auch zum Beispiel den polizeilichen psychologischen Dienst bei uns ab und zu Gast, beziehungsweise können wir jederzeit auf die zugreifen, die mit uns zusammenarbeiten. Und da über die Zeit hinweg sieht man halt viele Sachen und verarbeitet das für sich. Aber klar, jeder braucht da seine eigene Verarbeitungsstrategie. Aber das hilft schon ungemein, dass man in einem Team ist und nie allein mit so einer Situation dann fertig werden muss.
Also versuchst du das schon, so gut es geht, es irgendwie auf Arbeit zu lassen. Es ist schwer. Ich glaube, man nimmt es immer irgendwie mit nach Hause. Das ist
ja, definitiv. Also tatsächlich kann man das mit Nichtangehörigen vom SEK relativ schwierig bereden, weil die Nachvollziehbarkeit, also man kann immer sagen, man versteht das, aber es ist halt schwierig tatsächlich. Ja.
War SEK schon immer dein Ziel?
Tatsächlich schon. Also ich habe relativ früh den Wunsch gehegt, zur Polizei zu gehen und dann eben auch zu diesen maskierten Jungs, weil ich die irgendwie damals cool fand als kleiner Jugendlicher und ist jetzt immer noch so, jetzt bin ich ein großer Jugendlicher gefühlt und finde das immer noch total cool. Und das war schon so das, was ich machen wollte.
Konntest du dir vorstellen, worauf du dich einlässt, wenn du jetzt auf deine Einsätze zurückblickst?
Tatsächlich nicht wirklich, nee. Also man hat auch eher ein vages Bild, was so ein SEK-Beamter eigentlich ist, was das SEK macht. Das ist ja immer noch so ein gewisser Mythos, der da mit einherschwebt. Ist ja auch gut so, dass wir nicht alle Informationen preisgeben, was bei uns so passiert. Aber ja, tatsächlich muss man bei uns sein, um das zu verstehen, was da so passiert. Ja.
Okay. Dein Kindheitstraum war SEK, aber wie bist du denn überhaupt zu unserem SEK bei der Polizei Sachsen gekommen?
Also ich war noch 2 Jahre im Streifendienst nach dem Studium und bin dann zum SEK gekommen. Und während des Studiums hatte ich schon Berührungspunkte mit SEK-Beamten, die dort quasi vom mittleren Dienst zum gehobenen Dienst das Studium gemacht haben, um dann die Kommissarslaufbahn anzugehen. Und aufgrund dessen hat mich das noch weiter bestärkt in meinem Wunsch, das dann irgendwann mal zu tun. Und ja, dann hat es funktioniert.
Tom, du hast gerade diesen Mythos SEK angesprochen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du das als Jugendlicher oder als junger Mann dann irgendwie cool fandest und dich dafür entschieden hast?
Ja, auf jeden Fall. Also das war dann jetzt nicht so dieses Cobra 11, es knallt und rumst überall und superschnelle Fahrzeuge und ja, sonst was, sondern eher so die stillen Profis, die wissen, was sie machen, die kommen und gehen und am besten kriegt das gar keiner mit, dass die da waren. Das fand ich schon immer sehr faszinierend.
Mhm. Man liest das ja auch manchmal in so Zeitungen oder wenn irgendwas Großes geschehen ist, dann steht da mal so die Elite-Truppe der Polizei Sachsen oder der Polizei. Siehst du das auch so?
Tatsächlich nicht. Also ich stoße mich schon sehr daran an dieser Begrifflichkeit Elite-Polizist. Ich verstehe mich selber nicht als Elite-Polizist oder als Speerspitze der sächsischen Polizei oder sowas. Also es klingt immer alles sehr heroisch und sehr wichtig. Mhm. Aber am Ende darf man nicht vergessen, wir sind nur ein ganz, ganz kleines Zahnrad im großen Ganzen. Natürlich, in gewissen Einsatzsituationen sind wir das letzte Zahnrad, was dort noch irgendwie was machen kann. Und das machen wir dann natürlich dann auch gut und in aller möglicher Perfektion. Aber am Ende des Tages sind wir trotzdem alles bloß Polizisten. Und das darf man halt nicht vergessen, dass auch im normalen Streifendienst verdammt gute Arbeit gemacht wird, dass auch im Kriminaldienst und sonst wo bei der Polizeireiterstaffel, also da gibt es ja unzählige Beispiele, wo es auch überall Leistungsträger gibt, die ihren Job richtig gut machen und unseren allergrößten Respekt verdienen. Also wenn man zum Beispiel jetzt von uns einen Beamten nimmt und der soll jetzt einen Kellereinbruch aufnehmen, dann wird er wie das Schwein ins Uhrwerk gucken und sich sagen, okay, welche Sachen soll ich jetzt wo wie unterschreiben? Ja. Ich kann dir die Tür aufmachen, aber dann hört es auch auf. Also da sind wir auch schon sehr ziemliche Fachidioten geworden.
Wie steht denn deine Familie zu der Entscheidung?
Also ich werde auf jeden Fall unterstützt in meiner Entscheidung, die ich getroffen habe und habe auch ausreichend Rückenhalt und auch viel Verständnis für die Aufgabe und dass mein Arbeitstag halt manchmal länger ist als eigentlich ursprünglich angedacht oder dass ich sage, Mensch, morgen können wir mal was zusammen machen und dann auf einmal, surprise, surprise, ich bin jetzt doch in der Bereitschaft und wir bleiben jetzt mal lieber zu Hause, weil wir wissen nicht, was kommt. Kann alles passieren, aber das kriegt man schon ganz gut abgefedert, wenn man da drüber spricht und das Ganze auch dann eine gewisse Toleranz erfährt. Meine Mutter ist natürlich jetzt nicht so begeistert von der ganzen Geschichte.
Nein, tu's nicht.
Genau, ja. Sie würde mich da lieber in irgendeinem Schreibtisch in Sicherheit sehen, aber versteht auch, dass ich diesen Wunsch hatte und das durchgeführt habe und unterstützt mich da trotzdem.
Naja, am Schreibtisch bist du ja schon, aber du bist eben manchmal auch im Einsatz.
Okay, ja, das könnte ich ja vielleicht nochmal so sagen. aber ich habe ja dann auch erklärt, dass tatsächlich, wenn wir zum Einsatz kommen, wir wissen halt immer, was auf uns zukommt für gewöhnlich. Also wir werden angerufen und dann heißt es, Achtung, es gibt einen Amoklauf oder Achtung, es gibt einen Täter, der verfügt über diese Gegenstände. Das bedeutet für uns schon im Umkehrschluss, wir können uns immer zielgerichtet auf das vorbereiten, was jetzt uns gegenüber tritt. Und das kann zum Beispiel der Streifenbeamte halt nicht, wenn ich in einer Verkehrskontrolle nachts um 2 an ein dunkles Fahrzeug rantrete und auf einmal dort eine Schusswaffe gezogen wird, dann wusste ich das vorher nicht, dass in diesem Fahrzeug jetzt sowas passiert. Und das ist bei uns ein Risiko, was wir ausschließen können. Also wir begeben uns natürlich immer bewusst in solche Gefahrensituationen, aber wir wissen für gewöhnlich, was uns passieren kann und können uns dementsprechend darauf vorbereiten.
Also war am Anfang die Begeisterung eher an Grenzen, aber mittlerweile?
Ja, es ist akzeptiert, sagen wir mal so.
Aber was ist denn so mit Familien und Freunden? Ich meine, irgendwann auf so Familienfeiern kommt es doch immer mal zur Sprache. Und was machst du beruflich?
Ja, es ist sehr schwierig. Wie ich schon vorhin erwähnt, wir kommen da schlecht aus unserer Haut raus. Und man kann natürlich dann den Leuten nicht erklären, ich bin ein Sachbearbeiter XY und zähle den ganzen Tag Asservaten. Das ist dann nicht so ganz glaubwürdig. Man muss da sich schon so eine gewisse Legende, würde ich jetzt mal sagen, überlegen, was man so welchen Personengruppen sagt. Also Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe, in so einem normalen Smalltalk-Gespräch, dann kann man denen schnell irgendwelche polizeilichen Sachen erklären und dann schalten die eigentlich auch für gewöhnlich ab, wenn man sich da möglichst langweilig präsentiert, sage ich mal.
Ansonsten bist du einfach immer bei der Bereitschaftspolizei.
Genau, das
sind ja auch oft so Tiere.
Das zieht eigentlich immer ganz gut so, diese Aussage, und dann wird man eigentlich auch gar nicht weiter beachtet in der Gesprächsführung.
Tom, du hast jetzt ja, man sieht es auch so ein bisschen, das SEK setzt schon eine gewisse Körperlichkeit und auch Fitness im Kopf voraus. Das heißt, man kann das Ganze sicherlich nicht bis zur Rente machen, oder?
Tatsächlich nicht. Also nicht als aktiver Einsatzbeamter. Da gibt es gewisse Altersgrenzen. Wenn die erreicht werden, dann ist eigentlich Schluss. Es kann natürlich auch sein, dass man aufgrund gewisser Expertisen und gewisser Sachen, die man sich angeeignet hat während des Berufes, in Aufgabenbereiche dann später reinkommt, wo man als Multiplikator in der Ausbildung oder so dient, also wo man nicht mehr aktiv am Einsatzgeschehen teilnimmt, aber trotzdem das SEK als Supporteinheit in gewissen Funktionen unterstützt. Und das kann dann durchaus sein, aber so der aktive Beamte, die Zeit ist definitiv endlich.
Aber hast du schon Pläne, wie es danach irgendwann weitergeht, oder?
Ja, das ist eine fiese Frage.
Ich will da noch gar nicht dran denken.
Nee, das schiebt man eigentlich meistens einfach ewig weit vor sich weg. Wie ich schon gesagt hatte, man wird irgendwann zum Fachidioten und hat mit der normalen Polizei als solches auch sehr wenig dann nur noch zu tun. Mhm. Und da fällt es natürlich umso schwerer, sich dann drüber Gedanken zu machen, was kann ich denn später noch innerhalb der Behörde tun. Also einige von uns werden zum Beispiel Schießtrainer oder Einsatztrainer, das liegt natürlich nahe. Irgendwas wird sich schon finden, ja, bin ich mir sicher.
Was macht denn ein SEK-Beamter, also im speziellen Fall jetzt du, privat zum Ausgleich, gibt es da irgendwas?
Sport.
Die Frage erübrigt sich.
Nee, tatsächlich, also ich gehe ganz gerne bouldern, also so sportliche Aktivitäten, ja, die, wo man ein bisschen den Kopf freikriegt, aber auch einfach mit meiner Familie Zeit zu verbringen, also so diese, wie man immer so sagt, Quality Time, die versuche ich dann auch immer sehr intensiv zu nutzen, dass man da einfach, ja, die Zeit, die man dann hat, auch mal sehr aktiv rumbringt und jetzt sich nicht die ganze Zeit mit seinem Handy aufhält oder so, sondern dann sagt, okay, jetzt konzentriere mich auf die Familie.
Mhm. Kann man sagen, was bedeutet denn bei dir Familie? Bist du verheiratet oder?
Ja, also ich habe eine Partnerin und ein Kind und aktuell bin ich auch zu Hause in der Elternzeit sozusagen. Also ich nutze mein Überstundenkonto als auch Urlaubstage und da hat sich das mal ganz gut angeboten, dass ich da so eine kleine Auszeit nehmen konnte, um mich da auf das Familienwesen, ja, voll und ganz einzulassen.
Und jetzt planst du dann praktisch aktuell keine Einsatzszenarien, sondern wann wechsle ich die nächste Windel?
Ja, genau. Also ich wechsle jetzt keine Magazine mehr meiner Waffe, sondern die Windel meines Kindes.
Was ist schlimmer?
Tatsächlich zweiteres, ja.
Ja, wir können auch nur wir drüber lachen, weil wir beide haben noch keine Kinder. Ja. Es war super, super spannend, Tom, dass du heute bei uns warst. Ja, und wir doch, ich finde, doch relativ viel entlocken konnten.
Ja. Find
zum Thema SEK.
Ja, sehr schön, freut mich. Ja? Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten, aber ich denke, das passt schon.
Ja, dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die du heute mit uns verbracht hast. Und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Das geht auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Themenideen habt, dann einfach her damit an podcast@polizei.sachsen.de. Ganz lieben Dank und wir sagen auf Wiedersehen. Ciao.
Tschüss, mach's gut, Tim.
Ciao.
Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.